Geschichte wird gemacht. Die Radiosendung gegen das Vergessen. Diesmal 1848 und dann Verraten und Vergessen. Der letzte Teil in unserer vierteiligen Serie zur Revolution von 1848.
Also damals 1849, 1848, wir sind im vierten Teil der Sendung zu den Folgen und zu den Konsequenzen, wie damit umgegangen wird. Wie auch in den im späten 20. Jahrhundert, da war ein kleiner Hinweis gerade von Chumbawamba, werden Leute gegen Geld verkauft an die Staatsgewalt. Wir kommen zur Niederlage der Revolution und zu den Konsequenzen in dem Teil. Für das Gebiet des Deutschen Bundes kann man sagen, dass so Mitte 1849 wirklich endgültig vorbei ist, dass die Revolution durchkommt. Das war auch schon vorher absehbar, lang vorher schon absehbar. Sagen wir mal so, wenn man davon ausgeht, dass nur Einigkeit stark macht, dann fängt es schon an im März 1848. Da bröckeln die Ersten, nämlich die Liberalen.
Also direkt schon am Anfang der Revolution?
Ja, quasi am Tag nach dem ersten Aufstand haben die liberalen Bürger und Bürgerinnen ihre Dingens erreicht, das, was sie erreichen wollen, und wollten aussteigen. Das zieht sich dann über das ganze Jahr 1848 hin, immer wieder Niederlagen. In Wien ist Ende Oktober endgültig die Revolution beendet, blutig niedergeschlagen. Wir hatten das im zweiten Teil schon mal angedeutet. In Berlin, also in Preußen, ist am 8. November 1848 die Revolution beendet mit dem Staatsstreich.
Ja, in der Nacht drauf zum 9. November, wieder etwas zum 9. November, wie so vieles.
Ja, das ist ein bedeutendes Datum in der Geschichte.
Der deutschen Geschichte.
Vor allem, ja. Und im März 1949 dann schließlich fängt dann auch an, das Frankfurter Parlament sich aufzulösen mit der Zeit. Die Parlamentarier hat dem Kaiser, dem König Friedrich Wilhelm IV., die Erbkaiserkrone angeboten. Das heißt, er wird Kaiser von ganz Deutschland und vererbt es dann an seinen Prinzen. Das lehnt er ab. Das war eine Niederlage für das Parlament natürlich. Logisch. Parlament.
Warum er abgelehnt hat, da kommen wir dann nachher später noch zu.
Ja, und danach beginnen ein paar radikale Kräfte quasi die Reichsverfassungskampagne auch auf militärischem Gebiet voranzutreiben. Das heißt, es kommt nochmal zu einer richtigen Welle von militanten Aufständen. Das ist insbesondere in Dresden, im Ruhrgebiet, im Rheinland und in Baden. Also Baden ist noch das bekannteste. Das Frankfurter Parlament muss schließlich Anfang Juni 1949 nach Stuttgart fliehen. Also auch nur Reste davon, und es wird dann auch dort aufgelöst, am 18. Juni 1849 militärisch aufgelöst, und am 23.07.49 kapitulieren die Revolutionären der Festung Rastatt. Das war die letzte demokratische Widerstandsbastion. Damit ist im Prinzip die Revolution endgültig verloren. Das hat natürlich Konsequenzen. Also direkt in der Folge danach gehen nicht nur Haufen Leute ins Exil, sondern einige bleiben auch da und haben in ihren Träumen eben weiter die Utopie von Demokratie und Freiheit, was immer sie damit auch verbunden haben. Für andere ist aber die Niederlage endgültig. Sie werden nämlich dann standgerichtlich verurteilt. Wir hören einfach mal in ein Todesurteil rein.
Zur Warnung: Johann Ludwig Maximilian Dortu aus Potsdam, ehemaliger königlicher preußischer Unteroffizier im 24. Landwehrregiment, hatte sich aus Anlass der im Mai des Jahres 1849 stattgefundenen Staatsumwälzung in dieses Land begeben und war nach dem Einrücken der königlich-preußischen Armeen den Truppen seines eigenen rechtmäßigen Land- und Kriegsherren, seinen eigenen Lands- und Waffenbrüdern und Landsleuten mit den Waffen in der Hand feindselig gegenübergetreten. Derselbe wurde daher am 11. Juli wegen Kriegsverrats hier selbst vor das Kriegsgericht gestellt. Das von diesem gegen Dortu erlassene Urteil ist am gestrigen Tage von mir dahin bestätigt worden, dass der Angeschuldigte wegen Kriegsverrats unter Degradation zum Gemeinen, Versetzung in die zweite Klasse des Soldatenstandes und dem Verlust der Nationalkonkarde mit dem Tode durch Erschießen zu bestrafen ist. Dieses rechtskräftige Urteil ist heute Morgen um 4 Uhr an dem Angeschuldigten in der Nähe des Kirchhofs von Wir vollzogen worden, was hiermit zur öffentlichen Kenntnis gebracht wird. Hauptquartier Freiburg, 31. Juli 1849. Der kommandierende General des 1. Armeekorps der Königlich-Preußischen Operationsarmee am Rhein von Hirschfeld.
Ein Todesurteil unter mehreren, wobei man insgesamt sagen muss, dass die Revolution relativ unblutig war, relativ verglichen vor allem mit späteren Auseinandersetzungen. Es gab insgesamt 5000 Tote, schätzt ein Historiker aus den 30er Jahren, Veit Valentin. Das ist etwa so viel wie in einem mittleren Gefecht im Deutsch-Französischen Krieg, so 1870-71 war der. Außerdem hat das Ganze etwa 12 Millionen Gulden gekostet. Ein Tag im Ersten Weltkrieg als Vergleichsgröße hat mehr gekostet.
Ja, wir wollen uns heute dann mit mehreren Themenfeldern auseinandersetzen. Wir haben das heute dreigeteilt. Im ersten Teil wollen wir uns mit der herrschenden Politik auseinandersetzen, wie sie danach weitergegangen ist nach der Revolution, wie es mit der Arbeiterinnenbewegung weitergegangen ist und natürlich auch mit der Frauenbewegung.
Im weiteren Teil wollen wir dann ausgewählte Beispiele, 4 Leute, nämlich Stefan Born, den ehemaligen Chef der Arbeiterverbrüderung, Gustav Adolf Schlöffel, das ist der Sprecher der Subproletarier, der Erdarbeiter, also der Unterschichten, Fanny Lewald, das ist eher eine, sagen wir mal, Schriftstellerin, Intellektuelle, und zu ein paar Herrschenden damals was sagen.
Und im letzten Teil heute wollen wir uns damit beschäftigen, wie halt mit der Revolution zu den entsprechenden Jahrestagen, also 50 Jahre, 100 Jahre beziehungsweise 150 Jahre danach umgegangen worden ist.
I need money, 'cause I have
der ersten Sendung ging es uns auch darum, wie die Angst vor so Revolutionen und Aufständen irgendwie vorgeherrscht hat bei den Herrschenden. Jetzt ist das wirklich ausgebrochen, 1848. Wir hören kurz mal in Johann Hinrich Wichern rein, einen ziemlich konservativen Kirchenmann.
Der europäische Republikanismus von 1848 trägt die Tendenz zum Kommunismus als wesentlichen Bestandteil in sich. Ihm ist durch die Vernichtung des lebendigen und lebenerfüllten Begriffes des Volkes mächtig vorgearbeitet. Und es folgt daraus, wenn nicht ein Gegengewicht gefunden wird, die Auflösung des ganzen sozialen Organismus, letztlich der göttlichen Ordnung.
Also bei derartigen Ängsten bezüglich irgendwelchen Aufständen und freiheitlichen demokratischen Rechten ist es klar, dass die Herrschenden, sobald sie die Oberhand gewinnen, alle möglichen politischen Rechte wieder zurücknehmen. Versammlungsrecht, Pressefreiheit, die Parlamente werden aufgelöst. Es wird übrigens dann auch das Dreiklassenwahlrecht eingeführt, letztlich.
Also das heißt, dass die Reicheren bzw. sogar die Adligen, deren Stimmen mehr zählen als die Stimmen von einfachen, dummen Arbeitern oder Bauern natürlich.
Und sehr schnell kommen die dann wieder in feste Fahrwasser, die Konservative, sodass sie sich 1866 schon leisten können, eine Generalamnestie auszusprechen. Und da kommen dann auch ganz wenige ehemalige Revolutionäre aus dem Exil zurück.
Das muss man sich mal vorstellen, also dass die erste deutsche Revolution, dass da also gut, sagen wir mal, wie viele Jahre sind das?
18
Jahre später schon also eine Amnestie machen. Und wenn man sich überlegt, 1977, Hochzeiten des deutschen Herbst, die 18 Jahre sind mittlerweile vergangen und trotzdem wird immer noch mit aller Härte des Gesetzes gegen die unheimlichen Verbrecher der RAF vorgegangen. Wobei man sagen muss, dass die 1848, auch wenn es nur 5000 Tote waren, doch einiges mehr angerichtet haben als die RAF.
Trotzdem die politischen Rechte waren auch wieder zurückgenommen dann. Und der zweite wichtige Bereich ist, dass im Prinzip jetzt klar wurde, dass die soziale Absicherung neu geregelt werden muss für die Unterschichten. Also bis dahin war es so, dass im Prinzip ein Vakuum bestanden hat, die alten Mechanismen zum Auffangen von Armut haben nicht mehr gewirkt und neue gab es noch keine. Und da sehen jetzt die Herrschenden einen großen Handlungsbedarf, auch wiederum die Kirchen insbesondere. Und wir hören einfach, gerade weil wir ihn schon mal hatten, nochmal in den Wichern rein.
Ja, wie er die Kommunisten bekämpfen will.
Der Kern der Hilfe liegt in der Stärkung und Weckung des Sittlichen. Des Sittlichen, das sowohl der Geist der sozialen Maßnahmen als auch des politischen Volkslebens sein müsste. Wenn wir aber hier die Sittlichkeit benannt haben, so muss klar ausgesprochen werden, dass es auf die höhere Sittlichkeit ankommt, auf die Sittlichkeit, die ihren Ursprung und ihre Kräfte im religiösen Leben hat. Und da wir keine andere Religiosität kennen, die die Fülle reiner Wahrheit und Kraft zu neuem Leben hat, als das Evangelium, so ist diese Sittlichkeit die christliche.
Also Wichern hat so ziemlich alles, was nach mehr Freiheit, Demokratie und gegen Kirche geht, als Kommunismus gefasst. Sieht man ja, was entgegensetzt, die Sittlichkeit der Kirche. Ab 1860, so rum, ab den 1860ern setzt dann auch massiv eine Arbeiterschutzgesetzgebung ein. Das heißt beispielsweise wird geregelt, dass in chemischen Fabriken mit offenen Bottichen irgendwie die Fenster geöffnet werden müssen zum Lüften, dass die Arbeiter da nicht irgendwie allzu viel Dioxin abkriegen oder irgendwelche Sachen.
Wobei man damals noch nicht wusste, was das ist.
Ja, ja, klar.
Man hat nur gesehen, dass sie einfach umkippen. Ne?
Und man wusste auch, woher das kommt letztlich. Mhm. Aber warum das jetzt so ist, wusste man nicht genau. Und so Gesetzgebung hat angefangen. Man kann auch sagen, dass das Armensystem auf der kommunalen Seite jetzt neu organisiert wurde. Bedeutend war da damals in Elberfeld, das sogenannte Elberfelder System, heute Wuppertal-Elberfeld, wo im Prinzip die Armverwaltung sehr durchrationalisiert wurde und nach ökonomischen Gesichtspunkten geordnet wurde. Man kann sagen, das ist der Vorläufer von unserem heutigen Sozialsystem, von der heutigen Sozialhilfe, Sozialamtssachen.
So. Wohlgemerkt, man muss immer sagen, das ist nur deshalb eingeführt worden, nicht aus Mildtätigkeit, sondern Angst davor, dass wieder eine Revolution ausbrechen könnte, wenn man nichts tut.
Und genau das ist auch von den Herrschenden damals so gesehen worden, dass der Karetschenprinz von 1848, der also auf die Arbeiter am 18. März 1848 in Berlin hat schießen lassen, äußert sich 1881 als Kaiser Wilhelm I. genau zu dem Punkt und dann zu den Sozialversicherungsgesetzgebungen. Hören wir kurz rein.
Die Heilung der sozialen Schäden sind nicht ausschließlich auf dem Wege der Repression sozialdemokratischer Ausschreitungen zu suchen, sondern ebenso auf der positiven Förderung des Wohles der Arbeiter.
Return of the Rat von den Vipers, also die Wiederkehr der Ratten. Wir kommen jetzt, wen die Ratten vertrieben haben, nämlich zur Arbeiter- und Arbeiterinnenbewegung, die 1848, 1849 ihre erste Hochphase hatte. Die hatte natürlich mittelfristig keine Erfolge, insgesamt die Arbeiterbewegung keine bedeutenden Erfolge, aber es gab sicher in der Revolution einige sehr bedeutende Erfahrungen, die gemacht haben. Und die bedeutendste dabei ist sicher, dass die Arbeiter und Arbeiterinnen gesehen haben, sie müssen zur Verbesserung der eigenen Lage auf sich selbst gucken. Das heißt, sie können nicht erwarten von der Obrigkeit, dass die irgendwas ihnen schenken und hingeben oder so, sondern sie müssen ihre Angelegenheit in die eigene Hände nehmen.
Und dass sie mit Sicherheit bei Sachen vielleicht mal zusammenarbeiten können, aber damit sie mir immer damit rechnen müssen, dass die Reichen ihnen irgendwann einfach in den Rücken fallen.
Das war auch in der Revolution mehr oder weniger so. Also mit ganz wenigen vereinzelten Ausnahmen sind sie auch von liberalen Demokraten kaum ernst genommen worden. Gut, insofern kann man auch sagen, dass die Arbeiterbewegung, die Arbeiterinnen, die Arbeiter in der Revolution eigentlich ihr grundlegendes Organisationsverständnis gelernt haben. Das macht natürlich auch... ist klar, dass das nicht nur die Selbstorganisation beinhaltet, sondern weit drüber rausgeht. Komme ich gleich nochmal drauf, aber was sich auf 1849 einsetzt und dann auf lange Zeit auch fortgesetzt wird, ist die Verfolgung von Aktiven von Demokraten, also sozialen Demokraten, da kommt der Begriff im Prinzip auch her, also die sich um die soziale Lage kümmern. Insgesamt wurden so eigentlich erst 1850 im Juni die Vereinsgesetze geändert, also mit der Konsolidierung der herrschenden Politik, kann man sagen, haben sie sich erst getraut, dann die Vereinsgesetze in die Richtung zu ändern, dass auch die Arbeiterverbrüderung verboten oder gedroht wird zu verbieten. Um aber genau dem Verbot zuvorzukommen und zu retten, was zu retten ist, das ist halt so eine Taktik, die sie damals, die übrigens auch lang später noch angewandt wurde, hat die Verbrüderung, das ist die Zeitung der Arbeiterverbrüderung, am 29. Juni 1850 folgende Verlautbarung losgelassen.
Zur Beachtung, es wird hiermit Folgendes veröffentlicht. In Sachsen, Preußen und Bayern ist bekanntlich das Vereinswesen durch neue Gesetze umgestaltet. In Sachsen, wo bisher das Zentralkomitee der Verbrüderung seinen Sitz hatte und wo gegenwärtiges Blatt erscheint, ist durch die neue Verordnung vom 3. Juni 1850 das bisherige Gesetz über Vereine vom 14. November 1848 aufgehoben worden. Um einer polizeilichen Auflösung, die angedroht wird, vorzubeugen, ist nunmehr Folgendes festzuhalten. Erstens, das Zentralkomitee ist aufgelöst. Zweitens, die Bezirkskomitees bestehen nicht mehr.
Also die zentralen Koordinationsstellen der Arbeiterverbrüderung waren damit aufgelöst, also auf Bezirksebene und auf Reichsebene, wenn man das so nennen will. Aber es gab noch so Verbünde, überregionale, es gab so einen süddeutschen Verband und einen norddeutschen Verband, sehr eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten, die aber auch sehr stark von den Herrschenden bekämpft wurden und die Ortsvereine wurden größtenteils auch verboten. Das heißt, im Prinzip hat die Arbeiterverbrüderung dann sehr schnell, so man sagt ab 1853, eigentlich gar keine organisatorische Basis mehr, ist aber wohl nicht ganz richtig, weil sicher mancher Arbeiterbildungsverein und Arbeiterturnverein oder so eine Tarnorganisation war, wo eben es weiter so Organisationen gab. Die Kontinuität zum Wiedererstarken der Arbeiter- und Arbeiterinnenbewegung in den 1860er Jahren ist auch sicher über einzelne Personen gegeben. Ein Beispiel, was mir aufgefallen ist, ist der Vorsitzende des Esslinger, also in Württemberg, des Esslinger Arbeitervereins von 1848, heißt August Hochberger, der Verein wurde 1852 verboten, war wiederum Vorsitzender des Esslinger Arbeiterbildungsvereins, als der 1862 wiedergegründet wurde. Also das sieht man ganz klar dran, die Vereine waren zwar verboten und er wurde auch überwacht von der Staatsgewalt, von der Württembergische, aber letztlich waren es doch Kontinuitäten da. Ein weiterer Punkt, der mir relativ wichtig ist, ist der Punkt, dass die Arbeiter nicht nur nach oben sich abgegrenzt haben, sondern sehr wohl sich auch nach unten abgegrenzt haben. Die Arbeiterverbrüderung hat sich hauptsächlich auf Handwerker und Fabrikarbeiter, also qualifizierte, gelernte Arbeiter bezogen. Die große Mehrheit der ungelernten Arbeiter, sogenannte Subproletariat, das sind Tagelöhner, Tagelöhnerinnen, Bettler, Vagabundinnen und so weiter, da grenzt er sich scharf ab davon. So wie die Abgrenzung nach unten 1848 zur Schwächung der demokratisch-republikanischen Bewegung geführt hat, bleibt das im Prinzip auch später dann, also mit so in den 1860er Jahren wird es kontinuierlich fortgeführt. Puh. Und vielleicht können wir einfach in Engels reinhören, ein bedeutender Vertreter der Arbeiterbewegung, der 1870 sich ziemlich deutlich dazu ausgelassen
hat. Ja, vielleicht noch eine kleine Anmerkung von mir. Diese Abgrenzung gibt es natürlich heute immer noch, aber die gibt es eher nach unten als nach oben. Das Interessante, vielleicht eine Anekdote, es gab mal einen Spruch, wer nicht arbeitet, soll auch kein Geld verdienen, er soll auch nicht essen können. Und das war eigentlich ursprünglich ein Spruch gegen die Reichen, die schließlich nicht arbeiten, sondern nur die anderen haben es für sich arbeiten lassen. Aber heutzutage ist das in den Köpfen nur noch gegen die noch ärmeren Sozialhilfeempfänger. Da sieht man mal, wo auch noch Abgrenzungen von nach oben, nach unten viel heftiger gehen. Aber hören wir doch jetzt mal in Friedrich Engels, den Vordenker der Linken, rein.
Das Lumpenproletariat, dieser Aushub der verkommenen Subjekte aller Klassen, ist von allen Bundesgenossen der schlimmste. Dieses Gesindel ist absolut käuflich und absolut zudringlich. Wenn die französischen Arbeiter bei jeder Revolution an die Häuser schreiben, Tod den Dieben und auch manche erschossen, so geschah das in der richtigen Erkenntnis, dass man vor allem sich diese Bande vom Hals halten müsse. Jeder Arbeiterführer, der diese Lumpen als Garde verwendet oder sich auf sie stützt, beweist sich schon dadurch als Verräter an der Bewegung.
De Michel Vauquer et Charles Dumont, non, je ne regrette rien. Chagrin, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer mes amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes joies. Ça commence avec toi.
Also das Stück Schöne Regret Rien, mein Französisch, ist, finde ich, von Edith Piaf, heißt ja, sie bereut gar nichts, was sie in ihrem Leben gemacht hat. Das kann man sicher auch von einer ganzen Menge Frauen, die 1848 aktiv waren, so sagen. Man muss dazu sagen, dass Frauenbewegung in dem Sinne wie Arbeiterbewegung gab es 1848 nur in Ansätzen. Das heißt, es gab die demokratischen Frauenvereine, es gab auch einzelne Arbeiterinnenvereine, wo nur Arbeiterinnen drin waren, ganz wenige möglicherweise. Das kommt sicher daher, dass die Frauen erst versucht haben, in den linken, demokratischen und liberalen Verein mitzuwirken und erst als sie gesehen haben, dass sie da nicht ernst genommen werden und dass sie da irgendwie verächtlich abgewertet wurden oder sowas, haben sie sich eben selbst organisiert, hatten wir es ja auch schon davon. Das heißt, es ist auch jetzt etwas kürzer wie das zu der Arbeiterbewegung insgesamt. Trotzdem ist es natürlich, war es trotzdem wichtig für die Revolution war wichtig für die Frauenbewegung, für die spätere Frauenbewegung. Gerade weil sie da in den Organisationsansätzen, die sie gemacht hat, massenhaft Erfahrungen mitgenommen hat und gelernt hat, sich selbst organisieren zu müssen. Die Forderungen, die sie damals aufgestellt haben, wie zum Beispiel auf Bildung und auf Wahlrecht oder so, sind in der Revolution selber kaum vertreten worden und sind auch nicht durchgesetzt worden. Auch beispielsweise, da hatten wir es auch davon schon, dass Luise Otto, das war so eine exponierte Schriftstellerin, anfänglich sehr große Hoffnungen auf die Arbeiterverbrüderung gesetzt hatte und später dann ziemlich enttäuscht war davon, wie wenig die Arbeiterverbrüderung letztlich auch für Frauen, also Arbeiterinnen mit kleinem I macht, hat sich dann davon abgewandt und selbst organisiert und dann auch ab April 1849 eine eigene Frauenzeitung rausgegeben. Gut, die Frauenorganisationen übrigens, die damals entstanden sind in der Revolution, denen ging es nach der endgültigen Niederlage übrigens genauso wie der Arbeiterverbrüderung, es ging es noch fast noch schlimmer, die sind nämlich viel schneller verboten worden, sind viel schneller ausgeschaltet worden. Allerdings gab es schon auch kreativen Widerstand, das gab es bei Arbeitern auch mit den Tarnorganisationen, aber Luise Otto hat zum Beispiel den Verlagsort ihrer Zeitschrift nach Gera verlegt. Gera war damals die Hauptstadt eines preußisch-plauischen Mini-Fürstentums oder so, die eben noch keine so Gesetze durchgesetzt hatten. Die Versammlungs- und Vereinsgesetze von 1850 übrigens haben Frauen jede politische Betätigung in Vereinen verboten insgesamt und die wurden erst wieder 1908 gekippt. Also über 50 Jahre, fast 60 Jahre haben die bestanden.
Im Gegensatz zur Arbeiterbewegung, die viel früher wieder Freiheiten bekommen hat. Da sieht man natürlich auch, welche, sag ich mal, Kraft und Macht hinter der Frauenbewegung stand und welche hinter der Arbeiterbewegung stand.
Ist völlig klar.
Wie ernst genommen worden sind.
Ja, die trotzdem die Frauen haben trotzdem natürlich so auch Turnvereine und Frauenbildungsvereine gegründet insgesamt. Und gerade auch Luise Otto ist ein Beweis dafür, dass es da auch Kontinuitäten gab zwischen 1848 und dann den 1860, 70, 80er Jahren. Sie war nämlich eine der tragenden und der initiierenden Kräften dafür, dass der Allgemeine Deutsche Frauenverband, der die ganzen Frauenbildungsvereine koordinieren sollte, 1865 schon wieder gegründet wurde insgesamt und hat dann auch wieder eine Zeitung herausgegeben in dem Zusammenhang. Gut, das Motto des ADF war ähnlich übrigens wie...
Was ist der ADF?
ADF ist der Allgemeine Deutsche Frauenverein. Genau das, was 1865 gegründet wurde. War ähnlich wie das von der Arbeiterbewegung. Luise Otto hat uns das auch noch ins Mikrofon gesagt.
Nur Einigkeit macht stark und nur Bildung macht frei.
Also im Gegensatz zu Luise Otto, die in der Revolution schon eine bedeutende Rolle gespielt hat und später dann ja auch, wie wir gerade gehört haben, spielt Stefan Born, der 1848, 49 in der Revolution eine sehr wichtige Rolle gespielt hat, später eigentlich keine bedeutende Rolle mehr, nachdem er in Dresden bei der sogenannten Reichsverfassungskampagne, bei den Kämpfen in Dresden, übrigens militärischer Kommandant war, also eine exponierte Funktion, musste er danach in die Schweiz ins Exil gehen. Dort hat er noch einige Zeit als Schriftsetzer gearbeitet und so ein bisschen linke Sachen, hat dann aber mit der Zeit seine linke Anflüge abgelegt und wurde Literaturprofessor, eigentlich ein zweitrangiger bis fünftrangiger Literaturprofessor. Ich habe mal einen kleinen Artikel gelesen aus Interesse, das hat mich wirklich, also das war völlig unspannend. Übrigens starb er dann 1898 in Basel als Literaturprofessor, kurz nachdem seine Autobiografie veröffentlicht war.
Thank you.
kommen wir zu Gustav Adolf Schlöffel, mein spezieller Freund. Der war Sohn eines linken Fabrikanten, sowas gab es damals noch, aus Schlesien. Dieser Gustav Adolf Schlöffel wurde 1848 von der Uni Heidelberg relegiert, also rausgeworfen, nachdem er im Odenwald Flugblätter an die Bauern, aufrührerische Flugblätter, verteilt hatte. Er ging dann nach Berlin und wollte an der Uni Berlin weiter studieren, ist aber dort von der Uni auch nicht zugelassen worden, aus den gleichen Gründen. Deswegen hat er sich halt umgetan, hat irgendeine Flugblattzeitung rausgegeben und hat sich unter anderem zum Sprecher von den Subproletariern, den sogenannten Rehbergern, gemacht. Die haben ein bisschen außerhalb der Stadt gewohnt, Arbeitslose.
Das hatten wir schon im zweiten Teil.
Stimmt. Man könnte ihn als linksradikalen Aktionisten und Publizisten bezeichnen, der auch wenig Unterstützung von der Arbeiterverbrüderung, von den Demokraten und Demokratinnen gekriegt hat. Insbesondere für eine Aktion am 20. April 1848 für die direkte Wahl, also dass nicht über Wahlmänner gewählt wird, sondern direkt gewählt wird. Die Aktion, waren dann nur wenige Leute, ist dann auch kläglich gescheitert. Er wurde festgenommen und später zu 6 Monaten Festungshaft verurteilt. Er ist dann nicht in Berlin in die Festung gekommen, das war den Stadtkommandanten zu gefährlich, weil dann vielleicht die Rehberger ihn befreit hätten, sondern er ist nach Magdeburg abtransportiert worden. Dort hat er fast die gesamte Haftzeit abgesessen und ist dann so 1-2 Wochen, bevor er sowieso freigelassen worden wäre, im Oktober 1848 ausgebrochen und abgehauen, ist dann nach Ungarn gegangen und hat dort auf Seiten der Aufständischen weitergekämpft. Er ist dann schließlich im März, glaube ich, 1849 nach Baden zurückgekehrt, also an die dritte Revolution in Baden, hat dort mitgekämpft, bewaffnet und ist in der Schlacht von Waghäusel, das ist ein ganz kleiner Ort bei Heidelberg, ist aber ziemlich bedeutende Schlacht gewesen, von preußischen Soldaten im Kampf erschossen worden im Juni. Kommen wir dann jetzt zu Mathilde Franziska Anneke. Sie war auch schon vor der Revolution selbst ziemlich aktiv, insbesondere mit Veröffentlichungen. Man kann sie als Feministin bezeichnen. Sie hat zum Beispiel 1847 das Buch Das Weib im Konflikt mit den sozialen Verhältnissen veröffentlicht. 1848 geriet sie eigentlich fast logischerweise ziemlich schnell in den Strudel der Ereignisse, hat in Köln 2 Zeitungen rausgegeben, die verboten wurden, unter anderem auch eine Frauenzeitung, die nach nur 3 Ausgaben schon wieder verboten war. Sie hat dann noch einige Sachen so rumgemacht und im Mai 1849 nahm sie dann auch am dem dritten badischen Aufstand, also dem zur Verfassungskampagne teil und musste nach der Niederlage 1849 nach dem Fall der Festung Rastatt über Straßburg die Schweiz in die USA emigrieren. Dort hat sie wiederum eine Frauenzeitung rausgegeben, hat viele Frauenkonferenzen organisiert und hat sich auch beteiligt an der Antisklavereibewegung. Ja, gut, sie ist dann noch 5 Jahre in der Schweiz wieder gewesen, aber nicht in Deutschland, und ist aber schließlich 1884 in den USA gestorben. 5 Jahre später ist in Dresden eine andere Aktivistin von der 1848er Revolution gestorben, nämlich Fanny Lewald. Die hat einen ganz anderen Weg genommen, nämlich war die im Februar 48 in Paris, als dort die Revolution ausgebrochen ist, und ist dann im März 48 nach Berlin zurückgekommen als begeisterte demokratische Anhängerin und hat ihre Begeisterung vor allem in Unterstützung durch Flugblätter und Schriften und so Ausdruck gegeben. Sie hat allerdings Frauen, die auf die Straße gegangen sind und politisch aktiv wurden, verurteilt. Das hat sie als unsittlich, würde wahrscheinlich Wichern sagen, bezeichnet.
Ja, da war dann vielleicht schon abzusehen, was aus ihr wird, aber da kommen wir jetzt zu.
Ja, also sie hat dann in den 1850ern einen Salon in Berlin betrieben und ist in den 1870ern mit der Zeit zu Bismarck übergelaufen. Daran sieht man, dass ihr die politische Ausrichtung, die politischen, sozialdemokratischen oder demokratischen Elemente unwichtig geworden sind, also völlig ins Nebensächliche gegangen ist und nur noch überhaupt irgendeine soziale Reform ihr wichtig war. Also völlig entpolitisiert. So unterschiedlich auch die kleine Auswahl ausgefallen ist, gab natürlich noch viel mehr Lebenswege. So wenig unterschiedlich war es dann vielleicht auf der anderen Seite bei den Herrschenden, nämlich kurz nur zu den 3 wichtigsten, nämlich zum damaligen preußischen König Friedrich Wilhelm IV. Der hat die Revolution überlebt, auch als monarchistischer Herrscher, also als König eben, ist aber 1858 schließlich entmündigt worden, ich glaube, weil er debil war und nicht mehr zurechnungsfähig oder irgendwie sowas, und ist 2,5 Jahre später dann gestorben. Ihn beerbt hat der Karätschenprinz, also Willi I. oder der Willi der Große. also der am 18. März 48 auf die Armada hat schießen lassen.
Wohlgemerkt, man muss vielleicht für die anderen Leute sagen, der hieß nicht Willi, sondern er hieß Wilhelm.
Wilhelm der Große, ja. Ja. Und der hat 1862 Otto von Bismarck, einen erzreaktionären Junker, der auch 1848 schon die Monarchie gestützt hat, zum Regierungschef gemacht. Der ist ja dann auch bekannt geworden später durch die Reichsbildung und Sozialversicherungsgesetzgebung. Hatten wir es schon von.
Now watch ya, Mr. Man. Me no like the way you turn. And your turns are too long, you know, man. I meditate, yeah, meditate pan the same song so long. Well, hear me, man. Me nah preach, me nah teach. Me just assure you how me see. Because the truth, well, sweet. Just like an African meat. Like when you see where you're coming from. Like when you sight which part you reach. So me no care if you want vex. Or even going like you perplex. Never show you when me see, Mr. Man. You just sit down and fold up like a cabbage. Like say you've got no understanding, got no knowledge. Like say you still no real life. Say I trust the other day. We chuck off the choking chains of bondage. That in spite of the age and disadvantage. Though we slip up and stumble upon the way, we still reach far down Freedom Street. Still mindful of the minefields upon the way. So me I beg you, Mr. Man, please come out of your shell. We can't dwell in the past that lasts forever, you know me, brother. Now that the sun has shined bright, please come out of the doldrums of the dark night. It's too bigger than me, you know. Time can't steal, but it can heal. So shake the dew from out your head, wipe the cobweb from your face. We got enough work for this, but we no reach Mount Zion yet. Yes, we put on a solid foundation, for true. And one and two we well, I get true, for true. But we still not build the new Jerusalem yet. The time gon' come again, you can bet. When we are gonna march on again, you hear my friend. Mobilize with woman and befriend them again. Even the picket them are gonna join in again. For freedom is not no ideology. Freedom is a human necessity. It can't depend upon no one somebody. It's up to each and every one away. Me nah preach, me nah teach. Me just assure you how me see it. Because the truth, well, sweet. Just like an African beat. Like when you see where you're coming from. Like when you sight which part you reach. So me no care if you want vex. Or even one like you perplex. Me just assure you when me see Mr. Man.
Also im Nachklang zur 48er Revolution, als sie vorbei war, erschienen einige Autobiografien von Herrschenden und von Aufständischen. Die Revolution und die Werke aber waren nicht gerade stark in der Öffentlichkeit vorhanden. Am 25. Jahrestag der Revolution 1873, der wurde im Prinzip eigentlich vergessen. Also da gab es gar nichts. Ganz wenige Demokraten erinnerten sich dran noch. Typisch ist dann eher der Umgang mit der 48er Revolution, die aus folgendem Lesebuch für die evangelischen Volksschulen Württembergs von 1895 deutlich.
40. Baugewerbeschule in Stuttgart. Erste Eisenbahn von Cannstatt bis Untertürkheim. 1846. Vermählung des Kronprinzen Karl von Württemberg mit Großfürstin Olga von Russland. 1848. Februarrevolution in Paris. 1849, Deutsche Nationalversammlung in Frankfurt aufgelöst. 10. Ablösung. Elektromagnetische Telegraphenlinien. Fotografie. Goldlager in Kalifornien. Innere Mission in Deutschland. 1851, erste Weltindustrieausstellung in London. Pfarrgemeinderäte in Württemberg.
Telegraphen. Ganz anders war das 1898, also zum 50. Jahrestag der Revolution. Da ist eine richtig große Flut von Autobiografien und Quelleneditionen, also Bücher mit Quellen von damals drin und Untersuchungen veröffentlicht worden. 1897, auch dass da offiziell noch was anstand, hatte schon der Berliner Stadtverordnetenversammlung beschlossen, die Gräber der Märzgefallenen, also Anfang Märzgefallenen, schöner zu gestalten. Das ist allerdings von der Polizei verboten worden, mit der Begründung, das würde ein ständiger Aufruhr Pol sein. Auch im Reichstag kam es zur Auseinandersetzung, während unter anderem die SPD der Revolution gedenken wollte, hat es die Mehrheit der Konservativen natürlich abgelehnt, ist ja klar. Das Zweite Deutsche Reich, wie das 1870 gegründete hieß, hat halt auch gar nichts mit den Vorstellungen von 1848 zu tun. Das war undemokratisch und alles Mögliche und war auch nur die kleine deutsche Lösung, also ohne Österreich zum Beispiel. Wohl etwas mehr denn Vorstellung der 48er hat dann die Weimarer Republik, also die im Gefolge der Revolution von 1918 eingerichtete Republik entsprochen, nämlich eben, dass sie zum Beispiel direkt eine Republik war, dass es direkte gleiche allgemeine Wahlrecht gab, dass es Marktwirtschaft eingeführt wurde, für die Liberale war das dann gut, wobei es sicher auch im Sinne der 48er war, dass die alten Eliten übernommen wurden, zum Beispiel die Verwaltungseliten und die Herrschenden, die wollten die ja auch nicht aus dem Amt jagen damals. Sicher aber nicht im Sinne der Männer der 1840er Revolution war, dass das Frauenwahlrecht eingeführt wurde. Also insofern gibt es da sicher auch Differenzen. Während in der Weimarer Republik erstmals die getöteten Aufständischen von offizieller Seite aus auch geehrt wurden, hat sich das dann 1933 wieder völlig rumgedreht. Also die Bewertung der Nazis nach 33 der 1848er Revolution war sehr unterschiedlich, allerdings eins war klar, sie haben es abgelehnt. Also die einen haben den Friedrich Wilhelm IV., den damaligen König, für blöd erklärt und die anderen sahen in der 48er Revolution auch jüdische Menschen und polnische Menschen als irgendwie Untermenschen am Werk. Wir hören einfach mal in so, ich bin immer versucht zu sagen, Nazi-Dreckschwein, nämlich Tschechochberg von 1933 rein.
In Berlin aber, da warfen die preußischen Truppen des Königs den Aufstand nieder, den polnische und jüdische Fremde angezündet hatten. Prittwitz, ein preußischer General, sieht in dem plötzlichen Befehl des Königs, die Truppen zurückzuziehen, eine Schwäche und räumt nicht bloß die Straßen, sondern auch das Schloss. Der Gedanke der deutschen Einheit war vergiftet von jenem falschen Individualismus, der sich Liberalismus nannte. In dieser nationalen, völkischen Unaufrichtigkeit wurzelte alles Übel, alle Kraftlosigkeit und Unfähigkeit von Frankfurt.
So sehr die Nazis die Weimarer Republik abgelehnt hatten, so sehr haben sie natürlich auch die Vorstellung von 1848 abgelehnt, das ist ziemlich klar. Inzwischen, nee, man muss sagen, auch damals schon war historisch nachgewiesen, dass es eben nicht jüdische Menschen und eben nicht polnische Fremde oder irgendwie so waren, die die Revolution getragen haben oder angezündet haben oder irgendwie so. Es ist also historisch nicht falsch, aber ich denke, das ist halt Nazi-Geschichtsschreibung, da braucht man wohl auch nicht mehr dazu sagen.
Jo.
1948, also dann nach der Niederlage des Nazireiches, hatten die Menschen wohl was anderes im Kopf, als große Jubiläumsfeiern irgendwie zur Revolution loszulassen. Außerdem war es dann auch so, dass in der Zeit gerade so die Spaltung Deutschlands und im Osten hat sich eine kommunistische Regierung etabliert, so langsam aber sicher. Das wurde auch als revolutionär angesehen damals, so eine Regierung. Deswegen ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass 1948 die Feierlichkeiten sich sehr im Rahmen gehalten haben. Wobei man dazu sagen muss, dass in der damaligen SBZ, so muss man das ja sagen,
sowjetisch besetzte Zone,
genau, noch mehr los war als im Westen.
Jeden Morgen immer wieder höre ich die alten Lieder, große Stimmen, denkbar an das Weiß. Frag mich, wie soll das enden, wer das hat sich einmal wenden, will ich nur noch den Vergangenheit. Alles vorbei, lange her.
steuerte Trauer im Land. Halte die Kämpfe für diesen Betrug aus vorbei, lange her. Aus vorbei! Mach du die Füße schwer! Immer auf neue Mann, mich zu lehren. Dieser Tode, Zeit ist vorbei. Will mich im Alltag nicht kampflos ergeben. Die Gleichgültigkeit macht mich frei.
Glaub ich an morgen, nicht bis und nach heute.
Richtig oder militant, wichtig ist der Widerstand.
Glaub ich an morgen, nicht bis und nach heute.
Richtig oder militant, wichtig ist der Widerstand.
Aus vorbei. Aus vorbei.
Zu den 150-jährigen Jubiläumsfeierlichkeiten. Die waren ja mannigfaltig und ganz bunt und nett. Davon ist sicher eine ganze Menge nachgewiesenermaßen, also was ich mitgekriegt habe, auch gar nicht so ganz schlecht gewesen. Einige Sachen sogar ziemlich gut.
Wobei es auch ganz schlechte Sachen gab.
Also man könnte zum Beispiel das neue Medium Internet mal anführen. Da gab es so ein Paulskirchenkomitee in Frankfurt von Bürgers und Bürgerinnen von heute. Wenn man da reingemacht hat, dann hat man sich erst 50 Nasen angucken müssen, also Franz Steinkühler, IG Metall-Vorsitzender damals, und nee, war glaube ich gar nicht mehr, ist egal, jedenfalls irgendwelche Gewerkschafter vereint mit Petra Roth, Oberbürgermeisterin, CDU-Oberbürgermeisterin von Frankfurt, und so eben irgendwie die ganze Prominenz einmal rauf und einmal runter. Und dann,
also das ist natürlich sehr wichtig beim Zusammenhang mit 1848, das muss man ja schon sagen, ne?
Ja, klar. Und dann hat man das schließlich mal irgendwie durchgequält gehabt. Dann kam man auf die Seite, wo man eine Tasse mit dem Emblem kaufen konnte, einen Holzblock mit dem Emblem, einen Kuli, eine Uhr und so weiter. Also Kitsch. Und dann irgendwann ist man mal auch zu den inhaltlichen Sachen gekommen, da war dann so ein schönes Bildchen dran, das sich nett animiert hat. Also hat nett ausgesehen, das muss man schon sagen, aber die Inhalte.
Welche Inhalte?
Das ist die Frage, das ist genau der Punkt. Also das war ziemlich scheiße insgesamt. Wogegen, ich war ziemlich überrascht über den, da hat das Badische Technikmuseum, Mannheimer Technikmuseum, so heißt es, mit zwei Sponsoren zusammen einen Zug zusammengestellt, der so durch die Bundesrepublik gefahren ist. Auch ziemlich populär war. Da war ich mal drin und da war ich eigentlich relativ platt, wie gut es war. Es war sehr badenspezifisch und deswegen war wenig über Arbeiter und Arbeiterinnen drin, die gab es damals Baden nicht so. Aber es waren zum Beispiel Frauen einige drin, ihre Tätigkeiten aufgezählt und die ganzen militanten Kämpfe in Baden, die Aufstände waren relativ gut dargestellt und auch positiv dargestellt, also als legitim. Und was mich dann vollends überzeugt oder überrascht hat, war, dass in dem letzten Abschnitt so eine Kontinuität hergestellt wurde über 1918 zu 1968.
Also 1918 die Revolution, die auch hier kein Mensch kennt, wo wir aber auch schon Sendungen darüber gemacht haben.
Und 1968 eben die APO, also wo es auch mit Straßenkämpfen ziemlich zur Sache ging. Und der Bezug war ein positiver Bezug, also wie wenn man sieht, wie Bürgersinn quasi und Bürgerrechte und so weiter sich auch in Straßenkämpfen eigentlich zum Ausdruck geben. Das fand ich dann erstaunlich gut, muss ich sagen.
Da waren dann vielleicht ein paar übergebliebene Alt-68er am Werke.
Sicher. Sicher. Ja.
Sonst? Aber andersweise muss man natürlich auch sagen, wie teilweise auch damit umgegangen worden ist, wenn dann irgendwo in irgendeiner Stadt das Revolutionsfest gemacht wurde. Und da war schon eigentlich erstaunlich, was für eine inflationäre Benutzung des Wortes Revolution plötzlich in Westdeutschland, in unserem Lande sich vollzogen hat. Eigentlich ein Wort, das ja sonst immer Angst und Schrecken und niemals und so weiter hervorruft. Und da war dann plötzlich von sowas die Rede.
Ich denke mir, das hängt auch sicher zusammen, dass man das nach 150 Jahren zurückverlegt haben konnte. Also wie beispielsweise in Baden-Württemberg ein Plakat rausgekommen ist, wo für die Feierlichkeiten groß drauf stand, die Revolution kommt, so in roten Lettern groß geschrieben und dann drunter noch mehr hervorgehoben, ins Museum.
Ja, und also denken wir genau das, womit wir jetzt mal langsam abschließen können, dass die Revolution bzw. die Gedanken von 1848 nicht unbedingt ins Museum gehören, sondern ein wesentlicher Teil war demokratische Rechte. Und inwiefern wir natürlich demokratische Rechte haben, lässt sich vielleicht eine Kleinigkeit festhalten. 1848 ist ganz klar zum bewaffneten Kampf aufgerufen worden. Das dürfen wir hier natürlich nicht, weil ein bewaffneter Kampf aufrufen wäre natürlich eine Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. Damit sind wir bei einem anderen Punkt. Die Meinungsfreiheit, die von 1848 gefordert worden ist, die wir offiziell haben, die aber für Linke oft einfach eingeschränkt ist, nämlich indem, dass man einfach nicht zu einer Revolution aufrufen könnte. In dem Sinne, es gibt noch viel zu tun. Geschichte wird gemacht.
You sometimes wonder and you sometimes wonder. 10,000 Deutschmarks to hand me over. Oh, you sometimes wonder and you sometimes wonder. You can make a living sometimes wondering.
Das war Geschichte wird gemacht, die Radiosendung gegen das Vergessen. Diesmal 1848 und dann verraten und vergessen, der letzte Teil zur 1848er Revolution.